Since the day that I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help build this brighter future. A leader who will help unite our nation and move us forward. I'm here today because I found such a leader.
Martin, was hören wir noch?
Ja, das war am Dienstagabend, als Kamala Harris, die demokratische Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidenten, ihren Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz vorgestellt hat. Und sie hat uns gesagt, was schon alles in seinem Leben gemacht und angerichtet hat.
To his fellow veterans, he is Sergeant Major Walz. To the people of southern Minnesota, for 12 years he was congressman. To his former high school students, he was Mr. Walz. And to his former high school football players, he was coach.
Er ist also Gouverneur von Minnesota, aber Lehrer an einer High School, Feldwebel in der Nationalgarde. Und er war Coach des Footballteams an seiner Highschool und nun soll er Vizepräsident der USA werden. Wichtig war auch, dass Kamala Harris diese Ansage im umkämpften Swing State Pennsylvania gemacht hat.
And in 91 days, the nation will know Coach Walz by another name. Welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz.
Es ist Mittwoch, der 7. August und bis zu den US-Präsidentschaftswahlen geht es noch 89 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Wir sind also vorzeitig zurück. Unsere Sommerpause, die buchstäblich sensationell war, ist vorzeitig beendet. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen, unseren langjährigen USA-Korrespondent. Er ist am Mikrofon in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, was hast du gedacht, wo gehört hast, dass Kamala Harris den Tim Walz als ihren Vize ausgewählt hat?
Ja, Christoph, ich war etwas überrascht. Also damit hätte ich eigentlich dann doch nicht gerechnet. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, dass es vielleicht eine ganz gute Ergänzung sein könnte. Also die beiden, Kamala Harris und Tim Walz.
Ja, das ist der Eindruck, den man hat jetzt nach dem doch ziemlich fulminanten Auftritt, wenn ich finde, gestern Abend in Philadelphia, Pennsylvania. Aber wieso gerade der Tim Walz?
Naja, er kommt natürlich aus Minnesota, ein Staat im oberen Mittleren Westen. Und damit habe ich schon mal ein Stichwort geliefert, Mittlerer Westen. Das wird also eine sehr umkämpfte Zone werden, eine Region bei diesem Wahlkampf und bei dieser Wahl. Walz gilt als bodenständig. Er hat einen ländlichen Hintergrund, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Und was ihm sehr hoch angerechnet wird, ist, dass er so redet, wie der Schnabel ihm gewachsen ist. Also er ist bekannt für seine Freimütigkeit und das hat ihm sicherlich auch geholfen, diesen begehrten Job als Vizepräsidentschaftskandidaten der Demokraten zu kriegen.
Du erinnerst dich, im letzten Podcast, den wir gemacht haben, haben wir darüber diskutiert, wer Harris jetzt könnte zu ihrem Vize machen. Du hast dich für Gretchen Whitmer ausgesprochen, ich für den Josh Shapiro. Kamala Harris hat offenbar unseren Podcast nicht gelassen. Sie hat sich jedenfalls anderweitig entschieden. Ist das eine gute Wahl?
Das wird sich zeigen, Christoph. Aber ja, mein erster Eindruck ist, dass es eine gute Wahl ist. Der Kandidat Tim Walz lebt aus seiner Lebensgeschichte. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich eine gute Wahl ist und dass wir noch einiges von ihm hören werden in den kommenden Monaten, was vielleicht und hoffentlich bestätigt, dass Kamala Harris die richtige Wahl getroffen hat.
Ich habe den Josh Shapiro in der Favoritenrolle gesehen, ganz einfach, weil er Gouverneur von Pennsylvania ist. Und der Weg ins Weiße Haus führt ziemlich sicher über einen Sieg im Swing State Pennsylvania. Darum, weil Pennsylvania eigentlich der Hauptpreis ist mit seinen 19 Elektorenstimmen. Die Wahl von Tim Walz, ist das also kein strategischer Fehler, dass jetzt sie da jemanden genommen hat, der nicht direkt verbunden ist mit Pennsylvania?
Ja, das ist natürlich schon hochgekommen, Christoph, dass Kamala Harris also nun 19 Elektorenstimmen vielleicht verschenkt hat. Aber es ist ja nicht so, dass Josh Shapiro garantiert hätte, dass Kamala Harris und er Pennsylvania gewinnen. Er ist zwar der Gouverneur von Pennsylvania, aber das muss noch lange nicht heißen, dass Kamala Harris und er diesen Staat auch gewinnen. Ich denke, man muss da etwas vorsichtig sein. Es gibt genügend Beispiele von Vizepräsidentschaftskandidaten, die ihre Staaten abgeliefert haben, die sie nicht abgeliefert haben. Ich würde mir deshalb keine allzu großen Sorgen machen.
Aber dass Pennsylvania sehr wichtig ist, zeigt auch die Tatsache, dass Harris bei ihrem Auftritt in Philadelphia den Josh Shapiro über den Klee gelobt hat. Lassen wir rein.
And I will say, Josh is a dear, dear friend and an extraordinary leader. He and I have been spending a lot of time together over the years. And I told Josh, look, I am so, so invested in our friendship in doing this together, because together with Josh Shapiro, we will win Pennsylvania. And I thank you, Josh. I thank you.
Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Kamala Harris den Gouverneur Shapiro eigentlich wie wollte, ein bisschen vertrösten, oder täuscht mein Eindruck?
Ja, ich glaube, du hast recht. Das ist schon ein bisschen ein Trostpflaster. Sie sagt ja sehr viele Nettigkeiten über ihn, beschwört die gemeinsame Freundschaft. Und am Ende ist es nun eben doch so, dass er, der sicherlich darauf gehofft hatte, die Nummer zwei hinter Kamala Harris zu werden, nicht diese Nummer zwei geworden ist. Und man kann sich natürlich nun fragen, warum das passiert ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem wäre er natürlich als Jude vielleicht ein wenig in die Schusslinie des Palästina-Konflikts reingeraten, in den Gaza-Krieg. Es ist auch bekannt, dass Teile des linken Flügels der Demokratischen Partei gegen Shapiro lobbyiert haben. Ich weiß nicht, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Es gibt erste Berichte, die einfach besagen, dass bei diesem persönlichen Zusammentreffen zwischen Kamala Harris und Tim Walz die Vizepräsidentin eine wunderbare Chemistry entwickelt habe mit Walz und dass das nun entscheidend gewesen sei. Wir werden da in den kommenden Tagen und Wochen noch mehr drüber hören. Ich denke, dass Josh Shapiro ein sehr guter Vizepräsidentschaftskandidat gewesen wäre. Und er ist ja erst 52 Jahre alt. Also er kann es in 4 oder in 8 Jahren dann nochmal vielleicht sogar an der Spitze eines demokratischen Tickets versuchen.
Nochmal zu Pennsylvania. Wie wichtig ist Geografie überhaupt? Garantiert, dass ein Vizekandidat eben so einen Staat überhaupt bringt?
Naja, Christoph, du weißt, dass das Paradebeispiel immer wieder gilt 1960. John F. Kennedy hat sich Lyndon Johnson, den Senator aus Texas, in das Ticket geholt, also als Vizepräsidentschaftskandidaten, weil Johnson Texas vielleicht mitgebracht hätte. Und er hat das auch abgeliefert. Texas hat also JFK gewählt 1960. Aber es gibt jede Menge Gegenbeispiele, wo Vizepräsidentschaftskandidaten überhaupt keine Rolle gespielt haben. Man muss in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass Tim Walz der dritte Vizepräsidentschaftskandidat aus Minnesota auf der demokratischen Seite ist. Wir hatten da Hubert Humphrey, bekannt als The Happy Warrior, der glückliche Krieger, der Vizepräsidentschaftskandidat von Lyndon Johnson war, 1965. Dann haben wir 1964, Entschuldigung, dann haben wir Walter Mondale, der Vizepräsidentschaftskandidat von Jimmy Carter war. In beiden Fällen war eigentlich klar, dass Minnesota demokratisch wählen wird. Es wurde also keine Rücksicht drauf genommen, dass man nun einen Vizepräsidentschaftskandidaten ernennen sollte, der einen Staat mitbringt, der vielleicht umkämpft ist. Das ist bei Minnesota nicht der Fall. Minnesota ist zuverlässig demokratisch. Deshalb, also, ich finde, man übertreibt das immer ein bisschen. Und wie gesagt, mit Ausnahme von 1960 kenne ich keinen Fall, in dem ein Vizepräsidentschaftskandidat wirklich entscheidend am Wahlergebnis mitgewirkt hätte.
Jedenfalls hat sich Kamala Harris entschieden und sie hat ihre Entscheidung telefonisch Tim Walz mitteilt. Und von dem Telefonat zwischen den beiden gibt es ein Video.
Hi, this is Tim.
It's Kamala Harris. Good morning, Governor.
Good morning, Madam Vice President.
Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road?
I would be honored, Madam Vice President.
The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it'll be a privilege to take this with you across the country.
Well, let me tell you, I have just the utmost respect for you. I have really enjoyed our work together. You understand our country. You have dedicated yourself to our country in so many different and beautiful ways. And we're going to do this. We're going to win. and we're going to unify our country and remind everyone that we are fighting for the future for everyone. So let's get out there and get this done, okay?
Let's do it. Do the work in front of us. Let's win this thing.
That's right. All right, buddy. I'll see you soon. Take care.
Thank you.
Okay.
Yeah.
Bye.
Martin, was bezweckt Kandidatin Harris respektive ihres Wahlkampfteam mit der Veröffentlichung von so einem Video?
Ja, das ist eine sehr schöne Inszenierung, Hollywood-reif gemacht. Da wird Nähe suggeriert, da wird Buddy-Buddy, Freundschaft, Kumpelhaftigkeit suggeriert. Sie sagt ja auch am Ende des Telefonats Buddy zu ihm, also du bist mein Kumpel, wir machen das zusammen, we'll get it on the road, wir werden zusammen also nun das Land erobern. Sehr schön gemacht, natürlich suggeriert das außer dieser Nähe sonst gar nichts. Man wird sehen, wie sich dieses Gespann nun in den nächsten Monaten bewähren wird. Aber ich kann mir auf der anderen Seite kaum vorstellen, dass Donald Trump einen solchen Anruf bei J.D. Vance gemacht hätte. Das wäre sicherlich anders ausgefallen und ist auch anders ausgefallen. Jedenfalls haben wir keine Aufnahme eines solchen Telefonats. Ich wäre sehr, sehr gespannt, wie es zwischen den beiden zugegangen ist, als Trump dem J.D. Vance sagte, du bist mein Kumpel, wir machen das Ding jetzt zusammen. Kann ich mir kaum vorstellen. Wüsste ich gerne.
Wir wissen es nicht, wir werden es auch nie wissen, aber das bringt uns Tim Walz. Wer ist der Tim Walz? Wo kommt er her und wie ist er vor allem politisch einzuordnen?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man ihn sehen will. Wenn du seinen Kollegen im Kongress, wo er ja 5 Amtszeiten im Repräsentantenhaus saß, glauben möchtest, dann ist er ein Mann der Mitte, der auch über die Parteigrenzen hinüber Gesetze organisieren kann und sich bewährt hat. In Minnesota selber und auf dem linken Flügel der Demokratischen Partei gilt er als progressiv. Er hat aber auf der anderen Seite in Minnesota einen Distrikt gewonnen, also einen Kongressdistrikt, der über 100 Jahre in republikanischer Hand war. Und er wurde in diesem Distrikt 5-mal wiedergewählt. Also das ist schon beachtlich. Der Distrikt ist jetzt wieder von einem Republikaner repräsentiert in Washington. Walz hat, wie gesagt, diesen Distrikt 5-mal gewonnen. Seit 2019 ist er Gouverneur von Minnesota. Und da hat er einiges gemacht, was ich sehr interessant finde. Also er hat Familienurlaub eingeführt, 12 Wochen. Er hat ein Wahlrecht für Vorbestrafte eingeführt. Das ist ja hier sehr oft so in den USA, dass Vorbestrafte lebenslang nicht mehr wählen können, was ich sehr ungerecht finde. Er hat die Abtreibungsfreiheit garantiert. Er hat, und das finde ich auch sehr interessant, kostenloses Schulfrühstück und Schullunch für alle Kinder in Minnesota eingeführt. Und er hat den Uni-Zugang für die Bürger Minnesotas erleichtert. Familien, die unter $80,000 Jahreseinkommen haben, müssen nun keine Studiengebühren mehr bezahlen. Also rundherum, das ist eigentlich eine progressive Agenda. Auch seine Umweltagenda ist progressiv. Und ein bisschen wundert es mich, dass er das so hat durchziehen können. Aber er hat wohl beide Kammern im Staatsparlament hinter sich gehabt. Die Demokraten haben eine Mehrheit. Und man darf auch nicht vergessen, Christoph, dass Minnesota eigentlich immer ein progressiver Staat war im Großen und Ganzen und dass die Demokratische Partei in Minnesota nicht Demokratische Partei heißt, sondern Demokratische Farmer and Labor Party, also die Bauern- und Arbeiterpartei. Und das zeigt uns ein wenig, aus welcher Ecke Tim Walz kommt. Also er hat sehr viel erreicht. Und es wird auch sehr viele Anfeindungen geben für das, was er erreicht hat, weil natürlich die Republikaner sagen, das ist Big Government, das ist Sozialismus und so weiter und so fort.
Lass mal rein in seine Rede, die er sich selber vorgestellt hat.
I was born in West Point, Nebraska. I lived in Butte, a small town of 400, where community was a way of life. Growing up, I spent the summers working on the family farm. My mom and dad taught us, show generosity towards your neighbors. And work for a common good.
Das ist also der Tim Walz, der aus seinem Leben berichtet, wie der Martin bereits auch gesagt hat. Er berichtet von seinen Erfahrungen als Soldat.
With his encouragement, at 17, I joined the Army National Guard. For 24 years, I proudly wore the uniform of this nation. The National Guard gave me purpose. It gave me the strength of a shared commitment to something greater than ourselves. And just as it did for my dad and millions of others, The GI Bill gave me a shot at a college education.
Er ist aufgewachsen in einer Lehrerfamilie. 4 von 5 Familienmitglieder sind Lehrer und Lehrerinnen.
My brothers and sisters and I followed in their footsteps. 3 out of 4 of us married teachers. For nearly 20 years, I had the privilege of teaching high school social studies and coaching football.
Er ist vor allem auch erfolgreicher Coach vom Footballteam.
Including winning that state championship. Thank you.
Sag mal, Martin, was bringt das der Kamala Harris ihrem Wahlkampf?
Normalität, Christoph. Der Mann kommt so normal amerikanisch rüber, Lehrer, Football-Coach. Übrigens, als er das Football-Team an der Highschool übernahm, war das Team 27 Verluste, 0 Gewinne. Und dann hat er das Team zu einer Staatsmeisterschaft geführt. Sie hat auch, das ist irgendwie so eine kleine Erfolgsgeschichte. Er kommt für mich als ein fast typischer Midwesterner. Jemand aus dem mittleren Westen rüber, eigentlich sehr bescheiden in seinem Anspruch. Er sagt aber, dass er sehr stolz ist, dass die Familie allesamt Lehrer geworden sind. Also das ist nicht jemand, der den Hintergrund hat wie Kamala Harris oder J.D. Vance oder Donald Trump. Das ist jemand, der ja wirklich Durchschnitt ist, der aus einer durchschnittlichen Familie kommt. Und nicht aus dem hippen Kalifornien, sondern eben aus Nebraska. Er ist in Nebraska geboren, im Nordwesten des Staates. Und man kann nur sagen, also das müsste eigentlich eine ideale Ergänzung sein zu Kamala Harris. Aber wir werden es ja sehen.
Ja, eben, er ist ja jetzt in Minnesota, die heißt schon lang, seit 30 Jahren, glaube ich. Und ich muss zugeben, mich erinnert Minnesota einfach an die Fernsehserie «Unsere kleine Farm». Ich bin sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen die Melodie. Und jetzt erinnert mich eben Tim Walz an das Amerika, das in dieser Serie «Unsere kleine Farm» dargestellt und natürlich auch idealisiert worden ist. Als einfache Leben, man ist füreinander da, man hilft einander und man hat das Herz auf dem rechten Fleck. Sag mal, Martin, der leicht sentimentale Vergleich, ich gebe es zu, ist ein bisschen weit hergeholt, oder was meinst du?
Ja, jein. Natürlich ist Tim Walz nicht gerade Charles Ingalls, aber vielleicht ein bisschen schon. Ich finde, was man da auch berücksichtigen sollte, ist, wo er tatsächlich herkommt. Er kommt ja nicht aus Minnesota. Er kommt aus diesem nordwestlichen Teil von Nebraska, den ich sehr gut kenne. Das ist sehr leer, sehr ländlich und wahnsinnig schön. Valentine, Nebraska, Jadwin, Nebraska. Die Sandhills dort, das ist eine sehr einsame Gegend, sehr bäuerlich, sehr entlegen. Und da kommt er her, da hat er seine formativen Jahre verbracht. Und natürlich wirkt das in ihm weiter. Insofern ist der Vergleich mit der Little House on the Prairie nicht so weit hergeholt.
Aber sag mal, was sagt man denn heute in Minnesota? Ich meine, er wirkt jetzt dort, er ist nicht in Nebraska. Was sagt man in Minnesota über den Tim Walz?
Er ist allgemein beliebt, wobei die Republikaner ihm vorwerfen, dass er natürlich den Staat ausgeweitet habe und dass er tatsächlich Sozialismus praktiziere in Minnesota. Aber seine Wahlergebnisse können sich sehen lassen. Die Menschen in Minnesota mögen ihn, das ist keine Frage. Und ich glaube, dass er auch irgendwo der Idealtypus des Menschen in Minnesota ist, also auch in seiner Bescheidenheit, in seinem Anspruch an Gemeinsamkeiten, an das gemeinsame Gute. Ich denke, dass er in Minnesota wirklich die Karriere gemacht hat, die er vielleicht anderswo so nicht hätte machen können.
Du hättest dir, wie am Anfang gesagt, Gretchen Whitmer gewünscht als Vizekandidatin. Hättest du denn unbedingt den weissen Mann müssen sie für Kamala Harris?
Naja, also ich hätte es schon toll gefunden, wie du weißt, wenn man 2 Frauen auf diesem Ticket gehabt hätte. Aber wahrscheinlich hat die Vernunft obsiegt hier und der weiße Mann musste her, damit das Ticket irgendwie noch eine Balance aufweist. Man kann sich darüber streiten, ob das Land reif gewesen wäre für 2 Frauen. Aber nun ist es ein weißer Mann und wir werden sehen, wie weit das kommen wird.
Wer hat sich denn stark gemacht für den Tim Walz?
Auf jeden Fall die Gewerkschaften. Er ist sehr gewerkschaftsfreundlich. Aus Minnesota ist das bekannt. Und der progressive Flügel, der sich natürlich angeguckt hat, was dieser Gouverneur Tim Walz in Minnesota gemacht hat. Und dann gesagt hat, das ist jemand, mit dem wir arbeiten können. Und diese beiden, also der progressive Flügel und die Gewerkschaften haben sich stark für ihn verwandt bei Kamala Harris. Auf der anderen Seite, Christoph, wie ich schon zu Beginn sagte, ich glaube, dass die Chemie zwischen den beiden, zwischen Kamala Harris und Tim Walz einfach so funktioniert hat, dass sie wenig Überzeugung gebraucht hat, um ihn zum Vizepräsidentschaftskandidaten zu machen.
Ja, wenn man den Auftritt gestern Abend anschaut, hat man auch den Eindruck, die Chemie stimmt. Klar, da ist immer viel Show dabei und Professionalität. Aber trotzdem hat man mindestens auf den ersten Blick das Gefühl, die zwei kommen zu Gang miteinander. Trotzdem, es geht noch lang. Wir wissen, knapp 90 Tage. Und weil du jetzt einen Vorteil aufgezählt hast vom Tim Walz, das bietet natürlich gleichzeitig Angriffsfläche für den Donald Trump und den J.D. Vance.
Das ist richtig. Man wird ihn als Liberalen angreifen. Man wird also ihm vorwerfen, dass er Sozialismus praktiziert habe, was natürlich idiotisch ist. Ja, die amerikanische Politik oder gerade die Republikanische Partei ist nicht in der Lage, einen Unterschied zu erkennen zwischen Sozialdemokratie, was das ist, was in Minnesota praktiziert wird, und Sozialismus, was nicht in Minnesota praktiziert wird. Aber man wird ihn als Sozialisten hinstellen. Man wird ihm vor allen Dingen vorwerfen, dass er den Staat, wie gesagt, in Minnesota ausgeweitet hat. Und J.D. Vance hat ihn ja schon als San Francisco Liberal angegriffen, also typischen San Francisco Liberalen, wobei natürlich das lachhaft ist, weil Tim Walz in seinem Leben zum ersten Mal in San Francisco war, vor einem Monat, während J.D. Vance in San Francisco gelebt hat und dort als Risikokapitalist gearbeitet hat. Trotzdem, man wird ihn angreifen als Liberalen. Und man wird ihm auch vorwerfen, und das ist natürlich vielleicht schon problematisch für Kamala Harris, dass Walz in Minnesota als Gouverneur an Sans-Papier Führerscheine ausgegeben hat und dass er Sans-Papier in die Krankenversicherung aufgenommen hat. Das wird man ihm natürlich vorwerfen, wenn es um das heikle Thema der Migration geht. Und ich bin mal gespannt, wie er und Kamala Harris sich dagegen wehren werden.
Ja, er ist jedenfalls bereits zum Angriff übergegangen und hätte Trump kritisiert.
Donald Trump's not fighting for you or your family. He never sat at that kitchen table like the one I grew up at, wondering how we were going to pay the bills. He sat at his country club in Mar-a-Lago, wondering how he can cut taxes for his rich friends. And I got to tell you, his running mate shares his dangerous and backward agenda for this country. J.D. Vance literally wrote the foreword for the architect of the Project 2025 agenda. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale. Had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy.
Das ist also der Tim Walz, der in Angriff übergegangen ist. Er hat gesagt, dass sich der Trump nur um die Reichen kümmere, dass er nie an einem Familientisch gesessen sei, wie er selber, an einem Familientisch, wo man darüber reden wird, Rechnungen gezahlt werden. Und dann hat er auch dem Trump seinen Vize, den J.D. Vance, frontal angegriffen und hat gesagt, er freue sich, mit dem Herr können zu diskutieren und zu debattieren vor laufender Kamera. Martin, haben die Demokraten neben der Kamala Harris gerade eine zusätzliche Stimme gefunden, die Trump und dem J.D. Vance etwas entgegensetzen kann?
Ich glaube schon. Das ist jedenfalls der erste Eindruck, Christoph. Und es ist natürlich auch hier wieder wichtig, wenn man die Lebensgeschichten vergleicht. Ja, Vance und Trump sind an Elite-Unis gegangen. Tim Walz ist an die Chatham State College in diesem ländlichen Nebraska, nordwestlichen Nebraska gegangen. Er hat dann in Mankato State University in Minnesota weiter studiert. Er hat eine völlig andere Lebensgeschichte natürlich als Vance und Trump. Und ich denke schon, dass wenn es geschickt gemacht wird, dass Walz tatsächlich der Narrative von Vance und Trump etwas entgegenzusetzen hat. Aber das werden wir sehen, wie das am Ende rauskommt dann.
Man sieht also, der Walz und der Vance sind nur bedingt miteinander vergleichbar. Wie sieht es denn für den J.D. Vance im Moment gerade aus, jetzt einige Wochen nach der Berufung zum Vizekandidat von Donald Trump?
Nicht so toll. Ich meine, er hat einfach, man hat zum einen, hat man sehr viele Zitate aus seiner Vergangenheit gefunden, die nicht so toll klingen. Wir kennen ja das eine, das durch die Weltpresse gegangen ist, wo er sich über kinderlose Frauen mit Katzen aufgeregt hat, was natürlich schon mal grundsätzlicher Fehler deshalb war, weil die berühmteste Person der Welt, Taylor Swift, eine kinderlose Frau mit Katzen ist. Aber gut, der hat auch andere Sachen gesagt, die einfach bescheuert sind und die nun alle zum Vorschein kamen. Und obendrein ist natürlich er, J.D. Vance, derjenige, der das Vorwort zu diesem unseligen Project 25 geschrieben hat, das also ein Vorhaben eines konservativen Thinktanks ist, eine Richtlinie, wie man die Regierung und den Staat in den USA in einer Trump-Präsidentschaft völlig umkrempeln sollte. Und was da drin steht in diesem Project 25 ist zum Teil besorgniserregend. Und Trump hat sich dann auch in aller Eile von diesem Projekt distanziert, was natürlich erschwert wird, weil, wie gesagt, J.D. Vance das Vorwort zu diesem Project 25 geschrieben hat.
Man muss noch anfügen, dass der Tim Walz überhaupt erst an einem breiten Kreis bekannt worden ist, wo er den Trump und den J.D. Vance als «Wirt», auf Deutsch «seltsam» bezeichnet hat. Und das hat er am Dienstagabend wiederholt.
I gotta tell you, pointing out just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Martin ist «Wirt», «seltsam». Das Wort vor dem Wahlkampf und wieso entfaltet es die große Wirkung?
Naja, darauf hoffen die Demokraten natürlich jetzt, dass Weird das Wort der Stunde wird und das Wort, das diesen Wahlkampf und vor allen Dingen Donald Trump und J.D. Vance definiert. Weird, seltsam, ja, vielleicht sogar grotesk. Und wenn man sich also nun die Auftritte von Donald Trump ansieht, wenn man genau hinguckt, dann finde ich, dass grotesk schon ein richtiges Wort dafür ist. Das ist ja kein normales Ding, was hier abläuft. Das ist ja wirklich zum Teil absurd, surreal und grotesk. Vielleicht ist der Erfolg von Trump auch darin zu finden, dass er so grotesk und so surreal ist. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es ist richtig, dass Tim Walz dieses Wort weird benutzt hat und damit eben nun eine erste Definition von Vance und Trump geliefert hat, die hängen geblieben ist, die kleben geblieben ist. Und ich glaube, die Demokraten wären überglücklich, wenn dieses Wort weird das Wort des Wahlkampfs würde.
Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, Martin, ist also die Wahl vom Team Walz weniger ein strategischer Fehler, sondern vielmehr ein sehr guter Entscheid von der Kamala Harris?
Christoph, das werden wir erst in 90 Tagen wirklich wissen. Aber der erste Eindruck, ja, ich glaube, es war eine gute Wahl. Ich glaube auch, dass sich in der Vergangenheit von Team Walz nicht viel findet, was man ihm um die Ohren hauen könnte. Also keine Überraschung, die es manchmal eben schon bei Vizepräsidenten gegeben hat. Was mir etwas Sorgen macht, sind eben seine Aktionen in Minnesota, was Sans-Papier angeht. Das wird man ganz gehörig ausschlachten, da habe ich keinen Zweifel dran. Ansonsten glaube ich, dass der Mann eine extrem saubere Weste hat, vor allen Dingen für amerikanische Verhältnisse.
Trotzdem möchte ich jetzt am Schluss noch eigentlich eine unbequeme Frage stellen, vor allem nach so einem langen Podcast zum Thema Vizepräsidentschaft. Wie wichtig ist denn der Vize überhaupt im Präsidentschaftsrennen?
Ja, also man könnte nun sagen, dass du und ich eine halbe Stunde vergeudet haben und über was geredet haben, was völlig unwichtig ist. Darüber kann man sich streiten. Das berühmteste Wort zum Job des Vizepräsidenten kommt von Franklin Delano Roosevelts Vize John Nance Garner, einem Texaner, der überhaupt nichts zustande gebracht hat, weil FDR nicht wollte, dass er was zustande bringt und der dann total frustriert gesagt hat, der Job sei nicht besser als ein Eimer von Spucke. Das hat John Nance Garner über seinen Job gesagt oder Warm Spit, sogar Warme.
Ein bisschen härt.
Ja. Und man kann sich nun auf der einen Seite jemanden wie Dick Cheney vorstellen, der die Regierungsgeschäfte basically an sich gerissen hat, der die Regierung geführt hat, der einen manchmal etwas unwissenden George W. Bush in diesen Krieg in Irak gezogen hat. Auf der anderen Seite gibt es Vizepräsidenten, die überhaupt keinen Einfluss gehabt haben auf die Regierungsgeschäfte, eben wie John Nance Garner oder auch andere. Das kommt irgendwo auf den Präsidenten an, wie sehr wird er den Vize an den Regierungsgeschäften teilnehmen lassen. Und es kommt auf die Personality des Vizes an. Wie sehr kann der sich stark machen und breit machen in einer Regierung. Aber nominal hat er kaum Einfluss, es sei denn, es würde im Senat eine Abstimmung geben, die 50-50 ist. Dann als Vizepräsident kann er oder sie das entscheidende Votum abgeben.
Ja, und das ist ja nicht ausgeschlossen, es ist ja sehr knapp im Senat und wird es wahrscheinlich auch nach den Wahlen bleiben. Wie sieht es generell unterdessen aus in dem Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump?
Du hast es ja gestern in Philadelphia im Fernsehen gesehen. Die sind beide sehr, ich würde sagen, euphorisch. Die Umfragen zeigen im Moment einen Anstieg für Harris. Es gibt Umfragen, denen zufolge sie 3 Prozentpunkte vor Donald Trump liegt. Es gibt auch andere, wo sie nur einen Punkt vor Donald Trump liegt. Es gibt andere, wo sie gleich aufliegen, die beiden, Trump und Harris. Aber es gibt keine einzige Umfrage mehr, die anzeigt, dass Kamala Harris hinter Donald Trump liegt. Jedenfalls ist mir keine bekannt. Und das ist natürlich ein ganz schöner Fortschritt, weil, wenn du dich erinnerst, als Biden noch der demokratische Präsidentschaftskandidat war, lag er manchmal 5-6 Punkte hinter Donald Trump zurück. Das hat sich unter Kamala Harris geändert.
Du redest da von der nationalen Umfrage. Wie sieht es in den Swing States aus?
In den Swing States sieht es auch besser aus. Also plötzlich sind Staaten, die für Biden nicht mehr erreichbar schienen, wie Arizona und Georgia und North Carolina, wieder in Reichweite für Kamala Harris. In den Swing States ist es entweder unentschieden oder in einigen sogar ein ganz leichter Vorteil für Kamala Harris. Also auch da hat sie Boden gut gemacht, denn Joe Biden verloren hatte.
Wie auch immer, ich glaube, das gibt auf jeden Fall eine sehr knappe und umkämpfte Sache. Martin, bist du auch noch mal ganz herzlichen Dank.
Ja, dir auch, Christoph.
Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von der Marianne Freiburghaus aus Bolligen bei Bern. Und dabei geht es ums Alter von Donald Trump. Und das Alter von Donald Trump ist ja jetzt plötzlich ein Thema geworden, seit Joe Biden als Ältesten im Rennen ausgestiegen ist. Marianne Freiburghaus fragt, wenn der Trump sterben würde, was würden die Republikaner machen? Wer würde es denn in den Wahlkampf schicken? Martin, hast du da eine Antwort?
Ja, die Frage ist natürlich gut. Sie stellt sich insbesondere nach dem gescheiterten Attentatsversuch auf Donald Trump. Ich denke, wenn nun Trump sterben würde, dann könnte eigentlich keine andere Wahl, es könnte keine andere Wahl geben als J.D. Vance. Vance würde dann als Präsidentschaftskandidat wohl ins Rennen gehen und er würde sich einen neuen Vize suchen, ein Auswechseln ist meines Erachtens nicht mehr möglich. Ich kenne die Parteisatzung nicht in- und auswendig, die republikanische Parteisatzung, würde aber davon ausgehen, dass ganz automatisch, wenn der Präsidentschaftskandidat in diesem wirklich letzten Stadium des Wahlkampfes stirbt, der Vize das Ruder übernimmt, das Steuer übernimmt und eben dann Präsidentschaftskandidat wird.
Martin, merci vielmals für die Beantwortung von der Frage von der Marianne Freiburghaus. Wenn Sie auch eine Frage haben, freut uns das. Schreiben Sie uns bitte ein Mail. Unsere Adresse ist podcasts@tamedia.ch. Martin, nochmal besten Dank und tschüss nach Charlottesville.
Ja, bye bye nach Zürich. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger am Bund, der Berner Zeitung, der Paz und allen anderen Tamedia-Titeln. Danke vielmals für Ihr Interesse. Sie hören uns in einer Woche wieder. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.